Wir wollen zur Ruhe kommen und uns durch ein Musikstück auf den Gottesdienst einstimmen lassen. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst hier in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zur Begrüßung und auch zur Hinleitung zum ersten Lied sind mir in dieser Woche zwei Bibelverse in den Kopf gekommen. Und bei mir ist das ganz oft so, wenn ich mich auf den Gottesdienst vorbereite, irgendwann sind dann plötzlich Zweifel da. Ist das richtig so? Und das war bei diesen beiden Bibelversen auch so. Und zwar hatte das einen ganz einfachen Grund. Ich hatte aus demselben Kapitel der Bibel vor 3 Wochen schon mal zitiert. Kann ich das machen? Weiß noch jemand, welches Kapitel das war? Ich gebe einen kleinen Tipp. Es ging in diesem Kapitel um die Herrlichkeit des Wortes Gottes. Psalm 119 war das. Heute habe ich die Verse 105 und 11 aus diesem längsten Kapitel der Bibel herausgesucht. Und dort heißt es: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und im Vers 11 heißt es: Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Wir haben mit Gottes Wort einen wunderbaren Schatz. Ein Schatz, der uns Orientierung gibt für unser Leben. Unser Schöpfer zeigt uns in seinem Wort, wie unser Leben gelingen kann. Und wenn wir uns daran halten, dann gelingt es, denn er hält seine Hand darüber. Aber wichtig dabei ist natürlich, dass wir dieses Wort kennen. Und wie lernen wir es kennen? Indem wir es lesen, indem wir darauf hören. Und man kann es auch auswendig lernen. Zum Beispiel diese beiden Verse, die sind recht eingängig. Damit könnte man anfangen. Wir wollen zu Anfang des Gottesdienstes für sein Wort danken, dafür, dass wir hier versammelt sind. Wir wollen dazu beten und ich bitte darum, wer kann, dass wir dazu aufstehen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, die Bibel. Wir danken dir dafür, dass wir es haben, dass wir es in so vielfältigen Übersetzungen hier haben, dass wir jeden Tag darin studieren und lesen können, Herr. Wir bitten dich auch, dass du darum uns bereit machst, auf dich und dein Wort zu hören, dass du uns auch immer wieder die Zeiträume zeigst, in denen wir uns ganz auf dich konzentrieren können. Dies ist so ein Zeitraum, lieber Vater im Himmel, und wir danken dir dafür, dass du uns als Gemeinde hier versammelt hast. Wir danken dir dafür, dass du dein Wort an uns segnest. Wir danken dir dafür, dass du hier bist, das hast du versprochen, dass du überall da bist, wo sich Menschen in deinem Namen versammeln. Wir wollen dich dafür um deinen Segen bitten. Wir wollen dich auch um Segen für die Wahlen in Niedersachsen bitten. Ja, dass auch in diesen Wahlen, dass dein Wille da zum Ausdruck kommt, Herr. Wir wollen dich für diejenigen bitten, die in unseren Kommunen dann zukünftig Verantwortung tragen, dass du auch ihnen nachgehst, Herr, dass du letztlich durch deinen Geist, durch dein Wort, durch deinen Segen, dass du unser Land segnest, dass du jetzt unseren Gottesdienst segnest. Herr, wir danken dir dafür. Amen. Als erstes Lied wollen wir gemeinsam das Lied, das dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt, singen. Noch einmal herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Ich habe schon wahrgenommen, dass Jonte Noah einige Gäste mitgebracht. Herzlich willkommen. An dieser Stelle haben wir Möglichkeiten, Grüße weiterzugeben. Wenn jemand Grüße hat, dann ist dazu jetzt Gelegenheit. Karl-Heinz war in Blegendorf und bringt Grüße von Siedschlag und auch vom Missionshaus dort mit. Dankeschön. Dann wollen wir, oder möchte ich als erstes unsere Geburtstagskinder grüßen. Und ich habe gesehen, haben wir jetzt ein Bild? Jetzt haben wir ein Bild. Wir haben einen allerersten Geburtstag. Das ist Matteo. Er ist am Donnerstag geboren. Donnerstag um 12.52 Uhr, ist 4.100 Gramm schwer und 57 Zentimeter groß. Ich habe die Großeltern, habe ich gesehen. Lilia war heute Morgen auch schon da. Also euch auch herzlichen Glückwunsch zur Geburt eures, wie vielten Enkels? Eures fünften Enkels. Schön. Wir hatten weitere Geburtstage in der vergangenen Woche. Und zwar hatten Martin und Björn Geburtstag. Und gestern, Madeleine, die ist gut in Texas angekommen, habe ich gehört. Ruben, Susanne und Mariko hatten Geburtstag. Wir wollen euch Gottes Segen wünschen mit dem Wochenspruch. Der steht in 1. Petrus 5, Vers 7. Dort heißt es: Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch.
Ja, da, jetzt geht's los. Hast recht. Wir haben heute das Privileg, ein Kind zu segnen, und zwar den Jonte. Dazu möchte ich nochmal ganz förmlich und offiziell und von Pastorenseite aus die Eltern begrüßen. Klaas und Julia, schön, dass ihr da seid. Und natürlich auch eure Angehörigen, Freunde, Verwandte der Familie, herzlich willkommen hier in unserer Gemeinde. Wir wollen den Jonte Noah segnen, nicht taufen, wie es in anderen Kirchen üblich wäre. Und zwar aus dem Grund, weil wir aus der Bibel das so verstehen, dass die Taufe ein bewusster Schritt ist. Also wo sich der Täufling ganz bewusst für den Glauben, für ein Leben mit Jesus entscheidet. Und diese Entscheidung kann Jonte jetzt ja in diesem Alter noch nicht so treffen. Und deswegen taufen wir ihn heute nicht, aber wir wollen ihn ganz bewusst unter den Segen Gottes stellen. So wie Jesus die Kinder damals gesegnet hat, da gibt es eine schöne Geschichte in den Evangelien, wo er seine Predigt unterbricht und sagt: Lasset die Kinder zu mir kommen. Und dann nimmt er sie auf den Arm und er segnet sie. Und das ist sozusagen unser Vorbild, nachdem auch wir heute den Jonte Noah segnen wollen. Und dazu bitte ich jetzt mal die drei nach vorne. Und ich nehme das Handmikrofon und dann schreiten wir zur Tat. Ich bitte, dass die Gemeinde sich erhebt. Ja, Jonte Noah hat sein Spielzeug mitgebracht. Sehr gut, dann wird es ja nicht so langweilig, wenn der alte Onkel was erzählt, ne? Ja, genau, lässt sich einfach nicht stören. Ihr habt euch einen Segensvers ausgesucht, und zwar Psalm 37, Vers 5. Da heißt es: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Mit diesen Worten wollen wir Jonte Noah jetzt segnen. Lieber Vater, wir danken dir, dass du Jonte Noah geschaffen hast. Er ist ein Unikat, er ist ein Wunder deiner Schöpfung. Du hast ihn einzigartig geschaffen. Die Kombinationen an Fähigkeiten und Gaben, die finden sich sonst nur so bei ihm. Und du hast es so gewirkt und geführt, und dafür loben und preisen wir dich. Wir danken dir, dass er gesund und fröhlich ist und dass er in einem guten Elternhaus groß werden kann. Du möchtest ihn begleiten durch sein ganzes Leben hindurch, und davon zeugt auch dieser Bibelvers, den sich Julia und Klaas ausgesucht haben, dass wir uns immer dir anvertrauen können, dass egal wie unser Lebensweg verläuft, dass wir unsere Wege dir anbefehlen können und dass wir darauf hoffen, dass du es wohl und gut machst. Und wir bitten dich, dass Jonte Noah das erlebt, dass er an vielen Situationen in seinem Leben spürt, dass du da bist, dass er sich geborgen fühlt, schon ganz früh, dass er weiß, dass da eine gute Macht ist, die ihn hält und stärkt. Wir wollen dich bitten, dass er im Glauben wächst und irgendwann ein fröhliches, reifes Kind Gottes wird, was auch mit dir gemeinsam durchs Leben gehen möchte. Du hast Jonte Noah seinen Eltern anvertraut. Ich danke dir für diese Aufgabe, die jetzt Klaas und Julia entgegengenommen haben. Ich möchte dich bitten, dass du sie ausstattest mit allem, was sie brauchen, an Weisheit, Kraft und Liebe. Da kommt so einiges auf sie zu, Herr, aber sie sind nicht alleine, sondern sie können ihre Wege dir anbefehlen und sie können darauf hoffen und gewiss sein, dass du es gut und recht machen wirst. Und so wollen wir dich segnen, Jonte Noah. Wir wollen dich segnen mit den Worten aus Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Der Herr segne dich. Wir segnen dich im Namen des Vaters, der dich erschaffen hat, im Namen seines Sohnes, der für dich gestorben ist, und im Namen des Heiligen Geistes, der dich führt und lenkt.
Gottes Segen begleite dich auf all deinen Wegen. Amen.
Ja, so, sehr gut hast du durchgehalten. Jetzt könnt ihr euch wieder hinsetzen. Und wir singen als Gemeinde ein Lied zusammen. Das haben sich Julia und Klaas ausgesucht. Es heißt Vergiss es nie.
Wir haben einige Ansagen jetzt aus dem Gemeindeleben oder auch aus dem Familienleben. Und zwar hatten wir am letzten Montag eine standesamtliche Hochzeit. Nathalie und Erich haben geheiratet von der Gemeinde Gottesreichen Segen. Erich, jetzt bist du dran.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Genau, jetzt diesen Samstag heiraten wir mit Nathalie am 18. hier in der Gemeinde. Genau, und leider ist es nicht möglich, dass die ganze Gemeinde halt da ist, weil es vom Platz her nicht reicht mit den Abständen. Genau, ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Wir bitten da ganz doll um Gebet, damit alles auch so wirklich klappt. Dankeschön.
Außerdem findet am Samstag in Berlin der Marsch für das Leben statt. Eine Kundgebung für diejenigen, die selbst keine Stimme haben. Es fährt ein Bus hier von Verden. Ich habe eben von Johann gehört, es sind noch ganz wenig oder gar keine Plätze mehr frei? Ganz wenig. Also wenn ihr damit fahren wollt, dann meldet euch am besten heute noch an. Kann jemand erkennen, was das ist? Das ist die kleinste optische Bibel der Welt. Das gesamte Alte und das Neue Testament. Das kann man so nicht lesen. Mit der Lupe ist es auch schwierig. Diese Lupe, das soll ein Hinweis sein. Und zwar ein Hinweis, dass wir als Gemeinde in den nächsten Wochen ein Seminar haben, und zwar das Neue Testament unter der Lupe. Und zwar beginnen wir in diesem Herbst mit den Geschichtsbüchern, mit den vier Evangelien und der Apostelgeschichte. Und das soll jetzt auch bald starten. Und damit das möglich ist, bitten wir darum, dass diejenigen, die sich noch nicht eingetragen haben und teilnehmen möchten, dass die sich heute noch im Foyer in die Liste eintragen und bitte aufschreiben, an welchem Wochentag sie nicht können. Dann wird Niklas versuchen, möglichst den Termin so zu legen, dass möglichst viele daran teilnehmen können. Ich hatte das im ersten Gottesdienst auch schon gesagt, also mit der Lupe wird man das hier nicht erkennen, sondern mit dem Mikroskop. Es ist tatsächlich eine komplette Ausgabe der King James Bibel auf Englisch. Ist mit dem Mikroskop auch schwer zu lesen, aber es geht. Dann findet ein Regionaltreffen des Gemeindehilfsbundes am 25.09. hier bei uns in der Gemeinde statt, am 25.09. um 10 Uhr. Es geht um die Frage, oder das Thema heißt die Trübsal und die Entrückung der Gemeinde, zwei Standpunkte. Wir wissen, dass Jesus wiederkommt, das bekennen wir jedes Mal, wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen, dass er wiederkommt, wir wissen aber nicht wann. Ich hatte schon vor einigen Wochen einmal gesagt, wir werden kein genaues Datum erfahren an diesem Samstag. Das geht nicht, aber wir werden zwei theologisch interessante Vorträge darüber hören, ob Jesus vor der Trübsalzeit oder im Anschluss daran wiederkommt. Auch hier bitten wir oder bittet der Gemeindehilfsbund, dass wer daran teilnehmen möchte, dass er sich anmeldet. Hier ist ein Anmeldeformular drin in dem Flyer. Dann haben wir eine Gemeindestunde in gut zwei Wochen, und zwar am 28.09., das ist der Dienstag, der 28.09. In dieser Gemeindestunde geht es um wichtige Gemeindeanliegen, um Aufnahmen in die Gemeinde. Wir hören Zeugnisse, Glaubenszeugnisse und um Taufzeugnisse. Und wenn wir Taufzeugnisse hören, dann werden wir auch direkt am Sonntag drauf einen Taufgottesdienst haben, am 3.10. Wenn noch jemand sich mit dem Gedanken an die Taufe trägt, dann bitte auch heute noch bei unserem Pastor melden. Dann möchte ich darauf hinweisen, dass wir unsere Kollekte nicht wie vor Corona-Zeiten hier mit so einem Beutel einsammeln, sondern an der Säule im Vorraum steht ein Behälter. Da kann man nach dem Gottesdienst seine Kollekte einlegen, wenn man das möchte, ist für die Gemeindearbeit bestimmt. Wir wollen uns jetzt Zeit nehmen, uns noch einmal richtig auf Gott ausrichten. Wir singen dazu zwei Lieder und ich bitte darum, dass diejenigen, die können, dazu aufstehen.
Liebe Gemeinde, je mehr ich kann, desto besser bin ich. Je mehr ich kann, desto besser bin ich. Das ist ja eigentlich logisch und es gilt in fast allen Bereichen des menschlichen Lebens. Also zum Beispiel im Sport, wenn ich so ein bisschen den Ball annehmen kann, ich kann ein bisschen weit schießen und dann kann ich vielleicht ein bisschen kicken, dann reicht das für den TSV Verden und ich kann in der Bezirksliga Stammspieler werden. Wenn ich jetzt besser werde, dann vielleicht noch besser den Pass spielen kann, noch schneller dribbeln kann. Wenn ich mehr kann, dann bin ich besser, kann vielleicht in der Bundesliga spielen, vielleicht Ersatzspieler in der Bundesliga. Und wenn ich richtig gut werde und noch besser dribbeln kann und noch mehr Fähigkeiten erwerbe als Fußballer, irgendwann kann ich dann in der Champions League bei Real Madrid spielen. Je mehr ich kann, desto besser bin ich. Das gilt auch im Beruf, wenn ich Erfahrung habe, wenn ich Fortbildung gemacht habe, je länger ich studiert habe. Grundsätzlich, je mehr ich kann, desto besser bin ich. Instinktiv übertragen wir das nun natürlich auch auf den geistlichen Bereich und denken, ja, wenn es jetzt in die Kategorie Glauben geht, dann wird das ja wohl auch so sein. Ne? Je mehr ich mich hier auskenne in der Bibel, je mehr Bibelverse ich kenne, desto frömmer bin ich. Oder je strenger ich die Gebote halte, desto mehr hat Gott mich lieb. Oder je mehr ich irgendetwas tue für Gott, desto besser stehe ich da. Je mehr ich kann, desto besser bin ich. Das ist im geistlichen Bereich nicht nur nicht richtig, sondern genau das Gegenteil ist wahr. Es ist nicht so, dass wir durch unsere Leistungen in irgendeiner Weise näher zu Gott kommen könnten oder Gott mehr überzeugen davon, dass wir besser sind, sondern es gilt sogar das Gegenteil. Je weniger ich mich auf meine eigene Kraft verlasse, je weniger ich mich auf meine eigene Stärke etwas einbilde, desto näher kommt mir Gott. Das hat Jesus an ganz vielen Stellen deutlich gemacht in den Evangelien und wir wollen uns heute eine prominente anschauen. Und zwar möchte ich mit euch einen Text aus der Bergpredigt betrachten, oder was heißt Text, ja, ein Vers, ein Wort. Und zwar gleich das erste. Jesus geht da auf die Kanzel sozusagen und er sagt gar nicht liebe Gemeinde oder sowas, sondern gleich geht's los, haut die erste These raus und die lautet wie folgt. Matthäus 5, Vers 3. Da sagt er, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Himmelreich ist ein Begriff, der taucht im Matthäus-Evangelium häufig auf. In den anderen Evangelien wird das als Reich Gottes bezeichnet. Das ist ein und das Gleiche, nur zwei verschiedene Worte für dasselbe. Und dieses Himmelreich oder Reich Gottes bezeichnet den Herrschaftsbereich Gottes oder den Bereich, wo Gott wirkt, wo er gegenwärtig ist und wo er handelt. Kann man sich so analog klar machen, wenn wir sagen, das Deutsche Reich, ja, das ist der Herrschaftsbereich, das Herrschaftsgebiet des deutschen Kaisers. Oder das Französische Reich ist das Gebiet des französischen Königs. Und so ist das Reich Gottes eben der Herrschaftsraum von Gott. Da, wo er gegenwärtig ist, da, wo er uns begegnet und wo er in unserem Leben handelt, da ist Reich Gottes. Und Jesus sagt nun, dieses Reich Gottes erlebt ihr dann und empfangt ihr dann, wenn ihr geistlich arm seid. So eine Art Bedingung. Ne? Also, wenn wir uns darauf einlassen und geistliche Armut anerkennen, dann leben wir im Reich Gottes, dann wirkt Gott in unserem Leben, dann ist er gegenwärtig. Also, was ist das, geistliche Armut? Das müssen wir jetzt herauskriegen, weil das ist ja sozusagen die Bedingung dafür, dass Gott in unserem Leben wirken kann. Geistliche Armut, selig, die geistlich arm sind. Also, was so Armut an sich bedeutet, das wissen wir, ja. Armut ist, wenn man nichts hat, nichts in der Hand hat. Also, sagen wir mal, Erich hat 1.000 Euro in der Hand, dann ist er reich, zumindest aus Kindersicht. Und Jörn hat nichts, dann ist er arm. So, das ist ja ganz einfach. Wer was hat, der ist reich und wer nichts hat, der ist arm. Und jetzt gibt es offensichtlich eine geistliche Armut, also eine Einstellung, wo der Geist nichts hat, wo er arm ist. Es ist so, dass unser Geist, dein Geist, ständig nach irgendetwas greift und es in Besitz nehmen möchte. Ein Beispiel ist, wenn man sich auf seine Fähigkeiten etwas einbildet. Ich bin ein ganz toller Läufer, ich kann einen Marathon laufen. Das ist meine Fähigkeit, da bin ich meinem Nachbar weit überlegen. Und das beanspruche ich so als meinen Besitz. Ja, da greift mein Geist nach etwas, nach meiner Fähigkeit zu laufen, und ich empfinde Reichtum, ja, inneren Reichtum, weil ich mich als ein guter Läufer definiere. Ich bin etwas, ja, bin nicht arm, ich bin reich, ich habe etwas. Ganz häufig identifizieren wir uns dann mit Besitz. Ja, dann habe ich ein schönes Haus gebaut, mit einem sehr guten Vorgarten, das sieht alles bigobello aus, proper, ja, und dann gehe ich nachmittags da rein und dann denke ich, ja, jetzt schaut mein Nachbar, wie ich hier in dieses schöne, teure Haus gehe, und er sagt, Mensch, mein Nachbar Herr Lars, so heiße ich, Herr Lars, der ist etwas, ja, der ist etwas, nicht der hat ein schönes Haus, sondern er ist etwas, ja, weil ich mich damit so identifiziere mit meinem Haus und sage, das macht mich zu etwas, das macht mich zu einer wirklichen Person. Könnten 1000 Beispiele nennen, ja, wo du irgendetwas für dich beanspruchst, eine Fähigkeit, ein Besitz, wo du sagst, das definiert mich, das bin ich, da bin ich stolz, da habe ich etwas geleistet. Ist normal, bei jedem von uns. Wir definieren uns über das, was wir besitzen oder das, was wir können. Und nun sagt uns Jesus, dass so normal das auch ist, ja, und jeder macht es, ändert nichts daran, dass es dich hindert, Gott zu begegnen. Dass es dich davon fernhält, Gottes Reich zu erleben. Also das zu erleben, dass Gott dir nahe ist und dass Gott in deinem Leben wirkt. Und er ruft uns an oder sagt uns, wir sollen uns nicht an irgendetwas klammern. Haltet euch an nichts fest, sondern lasst das los. Also bildet euch nichts ein darauf, dass ihr Marathon laufen könnt. Ja, sagt nicht, das definiert mich, dieses schöne Haus, in dem ich wohne. Das bin ich. Ja, sondern seht das als etwas Flüchtiges an und erkennt, dass ihr selber nichts besitzt, dass nichts euch wirklich gehört. Jesus selbst hat das vorgelebt. Es heißt in der Bibel, Jesus war in göttlicher Gestalt, er war Gott gleich und hat diese Würde, die er hatte als Gottes Sohn, aufgegeben. Er ist ein Knecht geworden, heißt es in der Schrift. Er ist arm geworden, um sich dahin zu geben für deine Sünden, um Vergebung für deine Sünden am Kreuz zu erwirken. Hat er alles aufgegeben, hat alles losgelassen, was ihn sonst reich und ansehnlich erscheinen lassen würde, und ist für dich am Kreuz gestorben. Heißt es weiter in diesem Bibeltext, darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Ja, also gerade weil er alles hingegeben hat, hat Gott das gewürdigt und geehrt. Und das ist ein Schema, was wir auch so, natürlich in ganz anderer und abgeschwächter Weise, auch erleben, dass wenn wir etwas hingeben, Gott etwas hingeben, wenn wir unsere Hilflosigkeit vor Gott eingestehen, dass wir gerade dann Gott erfahren und erleben. Das möchte Jesus hier durch diesen Satz uns sagen, wenn er sagt, selig sind die, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Denn sagt er, wer geistlich arm ist, der erfährt Gott. Wir sind ja in diesem ganz anderen Denkschema aufgewachsen. Schon in der Schule heißt es, du musst dich anstrengen, musst gute Noten schreiben, dann kommst du nachher aufs Gymnasium. Wenn du auf dem Gymnasium bist, kannst du studieren und dann hast du einen guten Job und dann bist du reich und dann wird es immer weiter. Ja, du musst was leisten. Und je mehr du leistest, desto besser bist du. Das ist in uns drin. Und das hat natürlich auch Berechtigung. Ja, ich bekenne mich schuldig, auch ich erzähle meinen Kindern, du musst deine Hausaufgaben machen, damit mal was aus dir wird. Ja, das ist etwas, das haben wir so drin und in vielen Bereichen gilt das ja auch. Aber es gilt eben nicht im geistlichen Bereich. Und das ist ein ganz großer Irrtum, den wir häufig haben, dass wir denken, wir müssten Gott irgendwie etwas beweisen. Wir müssten durch unsere eigenen Fähigkeiten Gott beeindrucken, damit er überhaupt zu uns kommt. Es ist genau andersherum. Oft blockieren wir unseren Zugang zu Gott, ja, weil wir uns selber anstrengen, weil wir so viel nachdenken und meinen, alles selber begründen zu müssen und uns so viel einbilden auf unseren eigenen Verstand, dass wir Gott gar nicht nahe kommen können. Obwohl der sozusagen neben uns steht, ja, sehen wir ihn nicht, weil wir so sehr auf unsere Fähigkeiten vertrauen. Oder wir denken, na, ich verhalte mich nicht richtig, ich bin moralisch eher so ein Zwiespältiger und da will Gott gar nichts von mir wissen. Ich habe schon vielleicht eine Scheidung hinter mir oder was auch immer und dann hat Gott mich abgeschrieben. Und dabei steht Gott mit offenen Armen neben dir und möchte, dass du sein Kind wirst. Aber weil du denkst, es ist eigene Leistung, kannst du es nicht erkennen. Die Wahrheit ist, Gott ist immer da. Mit offenen Armen steht er vor dir und seine Gnade genügt vollkommen. Das ist auch der Grund, warum der christliche Glaubensweg immer am Kreuz beginnt. Wir können nur zu Jesus, zu Gott kommen, wenn wir über das Kreuz kommen. Und das bedeutet doch nichts anderes, als dass wir unsere geistliche Armut eingestehen. Dass wir sagen, Herr Jesus, ich kann von mir aus nicht zu dir kommen. Ich bin moralisch nicht so, dass ich hier in den Club der Heiligen aufgenommen werden kann. Ich kann nicht alles richtig, ich mache nicht alles richtig. Ich habe viele Fehler in meinem Leben gemacht. Ich bin hilflos, ich bin geistlich arm. Aber ich vertraue darauf, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, dass du da Gnade erwirkt hast und dass diese Gnade ausreicht, dass ich ein Kind Gottes werden kann. Das ist geistliche Armut, die da notwendig ist, um zu Gott kommen zu können. Nur mit leeren Händen empfangen wir das Reich Gottes, nur mit leeren Händen empfangen wir Gottes Gegenwart. Und wenn wir dann diesen Schritt gemacht haben und Kind Gottes geworden sind, dann ist es ja absoluter Blödsinn, dieses Prinzip aufzugeben und zu sagen, ja gut, jetzt bin ich durch Gnade gerettet, aber jetzt nehme ich mein Leben selbst in die Hand und schiebe Gott beiseite und mache alles selber. Das ist ja Quatsch. Es geht weiter, immer in der geistlichen Armut. Und nicht, dass ich das jetzt hier so theoretisch mache, ich möchte das mal ein bisschen konkret machen und euch mal zwei Beispiele nennen, wie das ganz praktisch bei jedem von uns aussehen könnte. Zum Beispiel, wenn wir Zweifel haben am Glauben. Das hat ja jeder von uns mal, dass wir sagen, stimmt das denn eigentlich so, wie das ist? Gerade jetzt auch vielleicht, wenn man guckt, was in der Welt so läuft, dann war da diese große Flutkatastrophe. In Nordrhein-Westfalen sind viele Menschen gestorben. Wenn es da einen lebenden Gott gibt, wie kann das sein? Und dann fange ich an zu denken und ich versuche mir mit meiner eigenen Denkenskraft und Intellekt, mit meinem eigenen Intellekt da irgendwas zurecht zu vorstellen, was irgendwie für mich hilfreich ist, dass ich glauben kann. Und ich merke, das klappt nicht so richtig, weil für jedes gute Argument, dass es Gott gibt, gibt es auch ein gutes Argument, dass es ihn nicht gibt. Und ich zweifle und ich komme nicht mehr weiter. Und da bin ich hilflos und sage, nee, komm, das muss ich jetzt mal auf die Seite legen, da komme ich so nicht weiter, mach vielleicht einen Spaziergang. Und dann, wenn ich mich gar nicht mehr damit beschäftige, dann kommt plötzlich so eine Erkenntnis in mein Herz, dass Gott da ist. Und ich spüre das. Vielleicht sehe ich einen Sonnenaufgang und ich weiß, Gott, du bist da. Nicht, weil ich mir das gedanklich irgendwie erschlossen hätte oder weil ich so klug war, dass ich mir das ausrechnen konnte, sondern weil Gott mir Gnade geschenkt hat. Weil dem, der geistlich arm ist, dem gehört das Himmelreich. Oder in einer Situation in unserem Alltag, wo wir vielleicht einen heftigen Streit hatten mit einem Familienmitglied oder einem Freund und es geht nicht weiter und ich möchte mich eigentlich versöhnen, ja, aber es klappt nicht. Alles, was ich versuche, treibt den Keil nur noch tiefer und es wird nicht gut. Und ich merke das, dass ich das Leben oder dass ich diesen Streit so nicht ordnen kann. Bin hilflos und dann kommt irgendwo der Moment, wo ich sage, Gott, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich lege dir das jetzt alles in die Hände. Ich weiß nicht, was daraus wird, aber ich kann nicht mehr weiter. Ich kann da nicht mehr weiter was dran machen. Vielleicht ein paar Minuten später klingelt das Telefon und es kommt der Anruf, auf den wir so lange hingearbeitet haben. Er kommt in dem Moment, wo wir Gott alles hingelegt haben, wo wir gesagt haben, ich weiß nicht mehr weiter. Da kommt vielleicht nächsten Tag im Briefkasten der Brief an, der die Versöhnung einleitet, für die wir so lange gearbeitet haben und die wir uns so lange gewünscht haben, die wir aber selber aus uns heraus nicht geschafft haben. Ja, also das ist keine Theorie, dass den geistlich Armen das Himmelreich offenbart wird. Das ist Praxis, wenn wir Gott alles anbefehlen. Dazu lädt uns Jesus ja ein, so von Gott zu denken, so mit Gott zu leben. Wir wollen uns jetzt mal fragen, wie wir diese geistliche Armut erlangen können. Wie können wir darin wachsen, in so einer geistlichen Armut? Weil wir sind ja anders gepolt. Da ist unser Stolz, wir wollen unser Leben selber in den Griff haben. Wir wollen das alles so ein bisschen managen. Wie schaffe ich das, geistliche Armut zu erlangen? Das beginnt damit, dass wir uns einmal klar werden, wo wir denn eigentlich geistlichen Reichtum suggerieren, ja, und so tun, als ob wir alles im Griff hätten. Wo wir so tun, als ob wir alles regeln könnten in unserem Leben. Das sind nämlich wir. Wir versuchen immer alles selber zu regeln und wir denken, wir brauchen Gott nicht und wir schaffen das schon alles alleine. Das sollte man sich mal hinterfragen und gucken, wo ist das der Fall? Und wenn wir uns das dann ernsthaft anschauen, merkt man auch ziemlich schnell, wie lächerlich das Ganze ist. Um sein eigenes Leben zu regeln, muss zumindest mal dein Herz schlagen. Ne? Das ist ja die Grundbedingung. Also das Organ muss ja Blut durch deinen Kreislauf pumpen. Wer von uns kann denn garantieren, von sich aus, wer kontrolliert denn, dass dein Herz morgen noch so schlägt, dass du dein Leben regeln kannst? Das ist ja absoluter Quatsch. Das kann niemand von uns garantieren. Es stimmt also nicht, dass wir alles regeln können, sondern das ist eine Illusion. Und wir müssen lernen, hinter diese Illusion und hinter diesen Selbstbetrug zu schauen. Und wenn wir das tun, ist das vielleicht im ersten Moment gar nicht so angenehm, weil wir ja eine tiefe Abhängigkeit dann empfinden und merken, ich bin ja völlig abhängig von Gott. Ich kann ja nicht mal mehr garantieren, dass morgen oder in 5 Minuten mein Herz noch schlägt. Ich bin ja total abhängig von Gott. Und das ist na, zunächst vielleicht etwas Unangenehmes. Genau, also es ist unangenehm, diese Abhängigkeit von Gott auch zu empfinden. Aber da müssen wir uns heimisch machen. Ja? Das müssen wir lernen anzunehmen und schlussendlich auch zu genießen, dass wir abhängig sind. Denn es ist auch etwas Schönes. Ja? Das Wissen, ich belüge mich nicht selber, sondern ich bin ehrlich und weiß, dass alles in Gottes Hand ist. Das ist auch etwas Befreiendes, wenn man nicht immer so tun muss, als ob man alles kontrolliert, sondern alles in Gottes Hand geben kann. Es gab einen Menschen in England, der hat sich, im 19. Jahrhundert hat er gelebt, der hat so Waisenhäuser gegründet. Georg Müller hieß der. Und dieser Georg Müller hat eben für Waisenkinder so Internate gegründet. Und das war ein sehr frommer, gläubiger Mensch und der hat das ins Zentrum seiner Arbeit gestellt, dass er sich von Gott abhängig machen will. Er hat ganz bewusst diese Abhängigkeit zelebriert, kann man sagen. Also wenn Georg Müller irgendwie Probleme hatte mit seinen Waisenhäusern, dass da nicht genug Essen gab, dann hat er nicht irgendeinen Aufruf gestartet und gesagt, hey, bringt uns alle mal Essen, sondern er hat Gott gebeten. Und er hat gebetet, Herr, hilf uns in dieser schwierigen Situation. Er hat sich also ganz von Gott abhängig gemacht. Das hat dazu geführt, dass er an ganz vielen kleinen Stellen immer die Führung Gottes erlebt hat. Hat er gebetet zum Beispiel, Herr, wir haben nichts zu essen. Und hat er erlebt, wie am Abend der Bäcker vorbeigekommen ist und gesagt hat, entschuldigen Sie, Herr Müller, die Störung, aber wir haben überhaupt keine Brötchen heute verkauft. Das lief total schlecht, war ein Regentag, wir müssten die alle wegschmeißen, wollen Sie die haben? Oder er hat gebetet, dass es nichts zu trinken gab und auf einmal hat es geklingelt, morgens war der Bauer da und hat gesagt, ach, der Milchwagen kommt heute nicht, der Fahrer ist krank geworden, wir müssten alle Milch wegschütten, wollen Sie das haben? So hat er erlebt, wie Gott ihn immer versorgt hat, in so kleinen Alltagssituation. Und das ist etwas, da können wir von lernen und das können auch wir übernehmen. Ja, es geht ja jetzt nicht darum, dass wir Waisenhäuser gründen, aber wir kommen doch in unserem Alltag immer wieder an Situationen, wo wir nicht weiter wissen. Das ist doch ganz normal. Da kommen wir in Punkte, die wir nicht selber regeln können, wo wir abhängig sind. Und dass wir das ganz bewusst Gott hinlegen und sagen, Gott, ich weiß nicht weiter. Bitte hilf du mir weiter.
dass wir uns von Gott da führen lassen und kleine Alltagssituationen nutzen, um geistliche Armut auch zu trainieren. Jesus bietet uns das an. Er sagt, lernt geistlich arm zu sein, lernt euch abhängig zu machen von Gott. Es ist nicht das, was die Gesellschaft uns so eintrichtert. Die sagt uns, je mehr ich kann, desto besser bin ich. Aber das ist nicht so, wie es im Bereich des Glaubens funktioniert, sondern da ist es genau umgekehrt. Je mehr ich Gott meine Schwäche und meine Fehler hinlege, desto mehr zeigt Gott mir seine Gnade oder kann Gott mir seine Gnade zeigen. Wenn ich mit leeren Händen zu Gott komme, dann erhalte ich Gottes Fülle. Dann werde ich merken, dass Gott immer da ist, dass er mich liebt, dass er mich aufnimmt. Und dann kann ich auch diese Abhängigkeit genießen, weil ich weiß, dass es gut ist, abhängig zu sein von Gott. Und dass es eine Illusion wäre, zu sagen, ich könnte alles selber regeln. Dazu lädt uns Jesus ein, wenn er sagt, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam beten. Und zwar wollen wir gemeinsam das Vaterunser miteinander sprechen. Das ist ja auch ein Gebet, wo diese Abhängigkeit von Gott im Vordergrund steht. Wenn man sich das mal so durchgeht, da heißt es ja, dein Wille geschehe, gib mir mein tägliches Brot heute. Ja, das ist ja ein Gebet der Abhängigkeit, dass ich erkenne, Gott versorgt mich und ich kann mich nicht selber versorgen. Das Bitte um Vergebung der Schuld, all das ist im Vaterunser ja enthalten. Und das wollen wir jetzt gemeinsam beten. Und ich bitte Sie und euch, dazu aufzustehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir bleiben stehen und singen gemeinsam unser Abschlusslied. Es heißt, von allen Seiten umgibst du mich. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz und wir lassen den Gottesdienst ausklingen mit dem Postludium. Und dann wünsche ich Ihnen und euch einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche. Auf Wiedersehen.